Hey, danke vielmals. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das macht mir manchmal auch bewusst. Das hat auch der Paulus schon gemacht. Er hat gesagt, ich gebe nicht auf, mich zu wiederholen, aber ich glaube, in der Kirche ist es so entscheidend, dass man vom Baby bis zum 99-Jährigen oder 100, wie auch immer, gell, bei den Spielen heisst es einfach oft 0 bis 99, oder? Bis zum 99-Jährigen wirklich ein Programm haben. Und es ist so cool zu sehen, wie die ganze Kids-Church wächst, wie der Teenager-Bereich wächst, wie die Encounter-Night die jungen Erwachsenen abholt. Und auch wir dürfen jeden Sonntag da für die Erwachsenen etwas an. Ich glaube, wenn wir das weiter kultivieren und prägen können, dann haben wir ein Wachstumspotenzial, das gross ist, weil sich jeder wohlfühlt. Und du kannst als ganze, das ist immer ein bisschen mein Traum, du kommst als ganze Verwandtschaft, vom Baby bis zu der Urgroßmutter kommst du hier rein und jeder hat seins, oder? Und jeder am Schluss isst alle zusammen an der Bar bis Mittag und alle gehen happy heim und erzählen voneinander, was sie erlebt haben, oder? Altersgerecht. Genau, wir sind in einer Serie, die machen wir im 7. Jahr. Weil wir haben jedes Jahr haben wir gesagt, so Juni, Juli, wenn so Sommerzeit ist, gehen wir durch 4 bis 5 biblische Bücher. Und ich bin gestern mit meinen 2 Buben, mit dem Levin und dem Jaron, wir haben 2 Buben und 2 Mädchen. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig, so Familientag, das alles unter einen Hut zu bringen, dass wir alle abholen können. Darum tun wir uns ab und zu aufteilen. Und Rebecca ist mit den 2 Mädchen in Badi. Und ich bin mit den 2 Buben ins Schloss Kyburg. Wer war schon mal im Schloss Kyburg gewesen? Ja, es sind doch ein paar, he? Nicht ganz unbekannt für die, die so ein bisschen von der Region Zürich kommen. Wir sind dann mit der ÖV dort rausgegangen, genau 2 Stunden mit Zug, Zug, Zug und Bus. Und das ist ein Erlebnis, weil der Busfahrt so durch ganz kleine Dörfli und meine Jungs, halt ein bisschen Stadtmenschen, haben gesagt, wow, das sind ja mega kleine Dörfli, schon voll cool, oder? Und dann sind wir dort angekommen und ich habe nicht so recht gewusst, wie kommt echt das an bei meinen Buben. So ein Schloss haben wir schon länger nicht mehr gemacht, interessiert sie das, die alten Säle? Und sie sind so interessiert gewesen. Sie haben jeden Audio-Guide hören, ein Video schauen, sie haben x Fragen gestellt, sie haben alles nachgemacht, was wir irgendwie können spielen konnten. Und wir sind stundenlang dort gewesen. Sie sind so interessiert gewesen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das hat mich positiv überrascht. Ich habe schon gewusst, dass meine Jungs eher geschichtsinteressiert sind, aber so viel, dass sogar ich irgendwann gedacht habe, ja, jetzt ist der langsam genug. Das hat mich wirklich mega positiv überrascht. Das ist mein Wunsch, dass du das auch hast in Bezug auf die Bibel, in Bezug auf das Wort von Gott. Wir haben das Jahresthema sichtbar im ICF Zentralschweiz und wir haben gesagt, wir möchten so richtig leuchten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und leuchten bedeutet ja, wir müssen unsere Lampe so hinstellen, dass es die Leute sind, aber sie muss eben auch eine Leuchtkraft haben von innen raus. Und das hat auch viel zu tun mit dem Wort von Gott. Dort, wo wir regelmässig das Wort von Gott lesen, das Wort von Gott studieren, dort entwickeln wir die Leuchtkraft. Und in dem 7. Jahr sind wir in der Zwischenzeit bei einem Buch angelangt, das heisst Klagelieder. Das ist ein mega dankbares Buch, um darüber zu predigen, weil es ist kurz und prägnant. Und vielleicht erstaunt dich das, dass man überhaupt ein Buch in der Bibel, das Klagelieder heisst. Weil du denkst doch, Christen sind eher die Smiler, die klatschen und Fun haben allem. Aber du musst wissen, im jüdischen Denken gibt es immer einen Rhythmus. Also es gibt den Rhythmus vom Klagen, das schreibt auch der Salomo zum Beispiel im Buch von der Prediger. Es gibt Zeit zum Klagen und es gibt auch Zeit zum Freuen. Es gibt Zeit zum Feiern, es gibt Zeit zum Traurigsein. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Kultur oft ein bisschen verlernt hat. Auf der einen Seite sind die Leute, die sind immer am Klagen. Die kennst du und mit denen machst du nicht gerne ab, gell? Du gehst nicht gerne mit jemandem zum Mittagessen, der immer am Klagen ist. Und dann gibt es die anderen Leute, die du fragst, wie geht es, die sagen, es gibt nichts zu klagen. Kennst du, oder? Schweizer Antwort, es gibt im Fall nichts zu klagen. Und das sind so die 2 Extreme, die wir haben. Aber biblisch, im jüdischen Denken gibt es einen Rhythmus. Es gibt Zeiten zum Klagen, die hat einen Anfang, die hat dann aber auch ein Ende. Und es gibt auch Zeiten zum Freuen und sich feiern. Und darum gibt es auch ein Buch in der Bibel, umfasst 5 Kapitel und nennt sich Klagelieder. Vermutlich hat es der Jeremia geschrieben, man ist sich nicht ganz sicher. Vor einem Jahr haben wir ja abgeschlossen, der Reto hat die Predigt gemacht mit dem Prophet Jeremia. Das ist ein Prophet, der sehr viel Schwieriges erlebt hat. Er hat gesehen, wie Jerusalem erobert worden ist, wie das Volk in Gefangenschaft geführt worden ist. Er selber hat viel Ablehnung erlebt. Und er schreibt vermutlich am Ende von seinem Leben das Buch von den Klagelieder. Und wir gehen doch gerade mal rein in die ersten 2 Verse. Ach, wie einsam ist die früher so lebendige Stadt Jerusalem geworden. Nun ist die Weltstadt wie eine trauernde Witwe. Die früheren Könige der Völker ist zur Sklavin geworden. Sie weint und weint die ganze Nacht. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Keiner von denen, die sie liebten, ist mehr da, um sie zu trösten. Ihre Freunde haben sie verraten, sie sind zu ihren Feinden geworden. Also Klagelieder beschäftigen sich nicht mit Jerusalem, der Hauptstadt von Israel, am Ort, wo der Tempel steht, am religiösen Zentrum. Jerusalem ist gefallen, es ist erobert, es ist in der Hand vom babylonischen König. Die Oberschicht ist weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Übrig bleibt die arme Bevölkerung ohne Stadtmauer, ohne Tempel, verloren und einsam zurück. Und über das weint der Jeremia. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht von der Klagemauer. Genau, ich weiss nicht, ob wir das noch zeigen können. Genau, das ist die Klagemauer in Jerusalem. Das ist beim Tempel die eine Mauer. Und auch heute ist noch so, das Volk Israel, die Juden, gehen dort hin und klagen. Weil Klagen hat einen Platz in ihrem Glauben. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du hast auch etwas zum Klagen. Dir ist vielleicht ein Beziehung in Brüche gegangen oder dir geht es gesundheitlich schlecht. Wir werden jetzt hineinschauen, wenn wir die Klagelieder gehen und wir sehen so 9 Elemente vom Klagen. Und einmal mehr habe ich wieder gestaunt, wie praktisch die Bibel ist, weil du wirst dich im einen oder anderen erkennen. Klage 1. Ich habe meine Bedeutung verloren. Du weißt, Klagelieder 1, Vers 7. In ihrer Verzweiflung und Verlassenheit träumt die Stadt von einstiger Grösse. Kennst du das vielleicht, oder? Vielleicht bist du ein bisschen älter und im Job war eigentlich keinem wichtig. Oder ich treffe mich jemanden mit Pastoren, die irgendwie, manchmal sind sie abgewählt worden, sind entlassen worden, sind irgendwo frustriert. Ich denke, früher bin ich wichtig. Wenn ich predigt habe, war der Saal voll, aber heute interessiert sich kein Schwein mehr für mich. Das ist so die erste Klage. Vielleicht kennst du die. Vielleicht ist das eine Klage, die dich betrifft, auch live oder im Livestream. Du sagst, hey, ich habe mal keine grosse Bedeutung gehabt und irgendwie ist die Bedeutung zerfallen. Klage 2. Meine Sünden holen mich ein. Jerusalem hat schwer gesündigt. Darum schüttelt man vor Abscheu den Kopf über sie. Vielleicht hast du irgendetwas Böses in deinem Leben. Hast du irgendwo über die Stränge geschlagen? Hast du irgendeine Betreibung? Oder ich habe keine Ahnung was. Und irgendwann holt die Sünde dich. Ich möchte dir einen mega herzigen Artikel zeigen. Ich weiss nicht, ob du auch siehst, im Blick. Ist diese Woche drin gewesen. Ein 12-jähriger Christ hat es in den Blick geschafft. Mega herzig. Ich lese es dir vor. Der 12-jährige Benjamin aus der Schweiz konnte dem Schokoei in einem Laden in San Marino nicht widerstehen. Und weil der Bub kein Geld dabei hatte, steckte er die Süßigkeit einfach ein. So wie man es halt macht. Nach seiner Heimkehr schreibt er den Ladenbesitzer einen Brief. Also hat das Ei gesehen, kein Geld dabei gehabt, hat gestohlen und dann hat die Sünde ihn eingeholt und schlechte Gewissen. Und dann hat er am Ladenbesitzer einen Brief geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Benjamin. Ich bin 12 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Am Sonntag, 30.05.2022, das ist noch nicht lange her, war ich in Ihrem Laden gekommen. Da ich kein Geld dabei hatte, habe ich ein Joy-Kinderei, Klammer auf, 2,10 Euro, Klammer geschlossen, gestohlen. Es tut mir sehr leid und ich weiß, dass dies falsch ist. Weil ich Frieden mit meinem Gott und mit Ihnen schaffen will, gebe ich Ihnen 10 Euro als Wiedergutmachung. Mega schön, oder? Der Benjamin hat seinen Blick geschafft mit einer Sünde, die ihn eingeholt hat, aber auch mit einer Umkehr und mit einer Entschuldigung. Klage Nummer 3. Mir ist alles weggenommen worden. Nach all ihren Schützen hat der Feind seine Hand ausgestreckt. Sie mussten mit ansehen, und sie ist immer Jerusalem gemeint, wie Ausländer in ihren heiligen Tempel eindrangen. Menschen, denen du verboten hast, in die Versammlung zu kommen. Also, ein Teil der Armee ist besiegt, der Tempel ist ausgeraubt worden, mir ist alles genommen worden. Und das ist eine Klage, die ich auch jemanden höre mit Leuten. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut oder vielleicht ein Mann, der geschieden ist und sagt, hey, ich habe mich getrennt von meiner Frau, ich sehe meine Kinder nur noch jedes zweite Wochenende. Mir ist alles genommen worden, was ich irgendwann mal hatte. Das ist so eine typische weitere Klage. Eine vierte Klage, meine Kraft schwindet. Der Herr hat all meine starken Männer zertreten. So wieder von Jerusalem ausgeschrieben. Also die starken Männer sind Kraft. Also ich bin gerade letztes Mal noch laufen, wo wir noch kein Tageslicht hatten, wo wir den Raum da hinten noch nicht hatten. Da habe ich ja immer ohne Tageslicht geschafft. Da habe ich so versucht, einmal im Tag oder zweimal mindestens eine kurze Runde um den Block herumzulaufen, damit ich nicht vergesse, wie die Sonne aussieht. Und dann habe ich so einen Spaziergang gemacht, habe eine Frau getroffen, die führt auch ab und zu ins Eisen von Luzern, eine ältere Frau. Und mir genau das erzählt. Sie ist so eine Powerfrau, aber sie ist so krank geworden, Corona, alles Mögliche ist zusammengekommen. Ich habe keine Kraft mehr, ich mag nicht mehr. Meine ganze Kraft ist geschwunden. Und vielleicht bist du in einer Krankheit drin, in einer Not, in einer Depression. Du sagst, wo ist die Person, wo ist der Joel von früher, der vital war, der morgen um 4 Uhr aufstehen und nachts um 12 Uhr ins Bett und Wochenende Party machen und so weiter. Meine Kraft ist weg. Wo ist die Kraft nur geblieben? Das ist eine vierte Klage. Die fünfte Klage, niemand steht mir bei. Ich bin ganz allein. Darüber muss ich so weinen, dass mein Auge vor Tränen zerfließt. Doch niemand ist da, der mich tröstet. Alle, die mir Mut zusprechen könnten, sind weit weg. So die fünfte Klage. Ich bin so allein. Ich leide, aber ich kann es mit niemandem teilen. Ich habe keine Freunde. Ich habe niemanden. Ich fühle mich allein. Vielleicht spricht dich diese Klage an. Sechste Klage. Männer sind absichtlich böse zu mir. Ihre Bosheiten sollen alle vor dich kommen. Tu ihnen das an, was du mir für meine ganzen Sünden angetan hast. Also da schreibt der Verfasser, es sind aktiv auch Bosheiten passiert. Es gibt ja Schicksalsschläge im Leben, für die kannst du nichts dafür, für die kann niemand etwas dafür. Aber es gibt auch Menschen, die es wirklich böse meinen mit dir. Und vielleicht ist das eine Klage, wo du merkst, dass aktive Bosheit irgendwo in dein Leben gekommen ist. Klage Nummer 7. Gott ist zornig auf mich. Der Herr hat seinen Zorn wie dunkle Wolken über Jerusalem geworfen. Die Herrlichkeit Israels warf er vom Himmel zur Erde. Selbst seinen eigenen Tempel hat der Herr am Tag seines Zorns nicht verschont. Also der Herr hat seinen Zorn wie dunkle Wolken über Jerusalem geworfen. Und wir haben das Thema immer wieder angeschaut im ICF, selbst weil es ein Thema ist, das in der Bibel präsent ist, Zorn Gottes, und wir es irgendwie nicht mehr so zusammenbringen heutzutage mit einem liebenden Charakter Gottes. Aber du musst wissen, Gott hasst nicht den Mensch, aber Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist etwas, wo Gottes Zorn auslöst. Dort, wo wir andere betrügen, dort, wo wir andere hintergehen, dort, wo ungerechte Kriege geführt werden und so weiter, dort kommt ein Zorn Gottes. Und Jerusalem hat so viel Unrecht gemacht, die Herrscher haben so viel Unrecht über die Stadt, über das Land gebracht, dass der Zorn Gottes entbrannt ist. Nicht gegen die einzelne Person, aber gegen die Ungerechtigkeit, die geherrscht hat. Und vielleicht hast du das erlebt in deinem Leben, dass irgendwo ein Ungerecht von dir ausgegangen ist, sind vielleicht nicht immer die anderen. Vielleicht hast auch du ein Ungerecht gemacht. Und du hast gemerkt, wie andere darunter leiden. Und bist vielleicht irgendwo auch konfrontiert worden mit dem Zorn Gottes. Wenn du Buße tust, ist die Vergebung immer nahe. Aber Ungerechtigkeit ist etwas, das Gott zornig machen lässt. Und dann Klage 8 noch. Propheten haben mir falsche Hoffnungen gemacht. Deine Propheten haben dich betrogen und dir falsche Bilder ausgemalt. Sie haben nicht einmal versucht, dich vor dem Exil zu bewahren, indem sie dir deine Sünden vorhielten. Stattdessen weissagten sie Lügen und verführten dich.
Vielleicht kennst du das auch, oder? Du hast irgendeine Idee gehabt. Du bist zu ein paar Freunden an und hast gesagt, hey, könnt ihr es prüfen? Und alle, yeah, go for it, mega cool, oder? Und nachher ist es voll in die Hose. Und du fühlst dich irgendwie betrogen von Gott, von den Propheten. Und zu dieser Zeit hat es einen Propheten gegeben, der die Wahrheit gesprochen hat. Das war der Jeremia. Als Dank dafür musste er ins Gefängnis. Als Dank dafür ist er geschlagen worden. Als Dank dafür musste er fast sein ganzes Leben lang leiden. Die anderen Propheten haben immer gesagt, der Feind wird wieder zurückgetrennt. Babylonier werden abziehen. Und der Jeremia hat gesagt, aufgrund von unseren Sünden werden wir erobert, wir werden eingenommen werden, aber Gott wird es wenden, er wird uns wieder zurückführen, er wird Jerusalem wieder gross machen, er wird uns wieder ein Volk geben. Aber es ist immer einfacher, die Wahrheit, es ist immer einfacher, den Leuten nach dem Maul zu reden. Ich habe diese Woche auf Instagram einen Post gelesen von einem anderen Pastor und er hat gesagt, die wahre Kunst von Leidenschaft ist Nein zu sagen, weil Ja sagen ist einfach. Ja sagen kann jeder. Das ist nicht schwierig. Aber Nein sagen auf eine gute Art. Sagen, bist du auch noch nicht weiter? Das ist die Kunst von Leidenschaft. Und das ist auch das, was Jeremia da sagt. Hey, die Propheten haben euch alle nach dem Maul geredet. Und ihr seid frustriert. Ihr sagt, was ist mit diesen Propheten gewesen, die wir drauf gelassen haben? Wir möchten heute etwas machen. Markus, genau, komm doch mal führen. Du kannst schon ein bisschen einspielen. Wir werden die Predigt hier unterbrechen. Es wird nachher einen zweiten Teil geben. Der erste Teil ist der Klageteil, der zweite Teil ist der Hoffnungsteil. Und du siehst hier auch, wir haben eine Klagemauer aufgebaut. Und können wir noch das andere Bild haben von der Klagemauer? Ich möchte mal zeigen, wie das funktioniert. Ich war schon in Jerusalem in der Klagemauer. Die Leute nehmen Zettel, schreiben ihre Klagen drauf und stecken es in die Ritze von der Klagemauer. Und das werden wir machen. Wir haben hier zwei Stehtischli. Danke für die Beleuchtung, mega schön. Wir haben Zettel und Kugelschreiber. Und dann schreib doch deine Klage drauf. Schreib doch drauf, was du im Moment, wo du klagst in deinem Leben, wo du leidest. Und dann steckst du in die Ritze der Klagemauer. Jetzt musst du wissen, das sind Schuhpäckchen, die wir verpackt haben. Am besten ist es, wenn du nicht zu fest reinsteckst, wenn du es ein bisschen sorgfältig machst. Sonst ist in zwei Minuten alles am Boden. Unsere Klagemauer ist nicht ganz so stabil wie das Original hier, wo doch schon fast 2000 Jahre alt ist, oder? Genau. Du darfst einfach vorkommen, wenn der Markus spielt. Und wie ich dir am Anfang gesagt habe, es gibt immer auch einen Moment vom Klagen. Klagen hat Platz in der Bibel und dann gibt es auch wieder einen Moment der Hoffnung. Und das möchten wir nacherleben. Du hast vorgekommen, deine Klage draufschieben, feine Tritze reinstecken, wieder an Platz und der Markus wird uns hier begleiten im Keyboard. Ich könnte einfach noch weiterschreiben. Ich möchte einfach gern für das beten. Es heisst im Klagelieder 2, Vers 19: Steh auf, schrei in der Nacht zu Beginn jeder Nachtwache, schütte dem Herrn dein Herz aus wie Wasser. Und Vater, immer du siehst all die Klagen, die jetzt in diesen Ritzen sind, von dieser Stadtmauer. Du siehst die Enttäuschungen, die Menschen irgendwo vom Schlachtfeld vom Leben mitbekommen. Und es heisst in Philipper 4, und das ist ein Vers, der mir immer wieder geholfen hat, in all meinen Krisen im Leben. Was heisst, es gibt den Frieden Gottes, der grösser ist als aller Verstand und unsere Gedanken bewahrt, Jesus Christus. Und ich bitte dich über all die Klagen, die jetzt in diesen Ritzen drin sind, von dieser Klagemauer, oder vielleicht auch Klagen, die wir in unseren Herzen jetzt haben, weil wir vielleicht gar nicht alles haben können aufschreiben, bitte ich dich einfach, dass du uns über dem einen Frieden gibst. Amen. Danke, Markus. Es gibt einen Moment zum Klagen. Die Juden haben ein Trauerritual. Wir lesen das beispielsweise im Buch Hiob am Anfang. Wenn jemand einen Mensch verliert, der ihm nahe ist, dann lässt er seine engsten Freunde ein, oder er lässt sie gar nicht, die kommen von allein. Und die sitzen 7 Tage bei ihm im Wohnzimmer. Und der Trauernde kann wieder Rhythmus vorgeben. Er kann trauern und dann trauert es mit. Er kann beten und dann betet es mit. Er kann aber einfach schweigen und dann schweigen sie mit. Und im Buch Hiob, das haben wir auch vor einem Jahr oder zwei Jahren angeschaut, kannst du nachhören, wenn du willst, oder nachschauen. Im Buch Hiob, dort hat er einfach geschwiegen. Der Hiob war so getroffen vom Tod von seinen Kindern und von all den Verlusten, die er sonst hatte, auch geschäftlicher Art und so weiter, dass er einfach 7 Tage geschwiegen hat und seine Freunde haben einfach 7 Tage mitgeschwiegen. Wenn ein König stirbt, gibt es eine Trauerzeit in der Bibel. Wenn ein Ehepartner stirbt, es gibt immer eine Zeit vom Klagen. Aber es gibt auch wieder eine Zeit der Hoffnung. Und das Buch der Klagelieder lehrt uns, Klagen ist biblisch. Klagen ist wichtig. Die Bibel will keinen Glauben, der irgendwo etwas überspielt. Oder der sagt, im Namen Jesus, mir geht es immer gut. Sondern die Bibel will einen ehrlichen Glauben, der transparent ist und klagt. Darum gibt es auch Klagepsalmen. Das ist eine Kategorie der Psalmen. Kannst du auch nachschauen. Haben wir auch schon darüber geredet, über die Psalmen und die verschiedenen Kategorien. Aber es gibt auch immer eine Zeit der Hoffnung. Es gibt ja Menschen, die kommen aus dem Klagen nicht mehr raus. Du kennst vermutlich so Menschen. Egal wo und wie du mit ihnen abmachst, sie sind immer am Klagen. Aber es gibt auch eine Zeit, wo das Klagen wieder vorbei ist und die Zeit der Hoffnung kommt. Und auch das sehen wir in den Klagelieder. Und im Kapitel 3, Vers 20 bis 26 kommt einer vielleicht von den allerschönsten Versen von der ganzen Bibel zmitzt in den Klagelieder rein. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Ah, gut, das ist jetzt noch nicht schön, aber jetzt kommt es an. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Die Gnade des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Jeden Morgen ist es neu. Und wenn wir das lesen, die Hoffnung, dann sehen wir so diverse Prinzipien daraus raus. Und ich möchte auch noch im zweiten Teil mit dir durchgehen. Prinzip 1, ich treffe eine Entscheidung inmitten von meiner Niederschlagenheit. In meinem Leben ist es immer wieder passiert, als ich in der Kante so getrieben bin von Glaubenszweifel oder nachher auch während dem Studium, habe ich eine Entscheidung treffen, ich habe Gott fest. Wo meine Familiengeschichte, der Levin mit seiner Krankheit, der Janis verstorben ist, habe ich mich entscheiden, Gott ist gut, ich habe mich daran fest. Wo es auf Zug, wo wir ja aufgebaut haben, Rebecca und ich mit dem ganzen Einsatz und Herzblut vor 17 Jahren auseinandergebrochen ist, haben wir entscheiden, wir haben da Gott fest. Also das ist das Erste, was wir sehen. Weil er sagt, meine Seele ist niedergeschlagen. Ich aber glaube. Also hätte seine Seele geredet, wäre es nicht so rausgekommen. Aber sein Kopf, sein Verstand, sein Herz hat ein Statement getroffen. Das Prinzip 2, ich lebe aus der Gnade von Gott. Was bedeutet das? Wir glauben an einen gnädigen Gott. Ich sündige, Gott vergibt mir, ich stehe auf. Aber Gnade ist auch vorwärts gerichtet. In der Gnade Gottes habe ich eine Kraft, eine Quelle, die meine Kraft übersteigt. Ich lebe aus der Gnade Gottes. Das Dritte, Gottes Erbarmen und Treue ist immer da, auch wenn ich es nicht spüre. Also das ist eine Entscheidung. Ich sage, Gottes Erbarmen ist da. Deine Treue ist da. Du lässt mich nicht los. Das Vierte ist, Gott hat eine gute Zukunft für mich. Das nehme ich aus dem Vers heraus. Der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Weil das ist das gleiche Wort wie der Josua, wo er das verheißte Land einnimmt und er wirft los, welches Land welchem von den 12 Stämmen gehört. Dann sagt er, ich komme einen guten Anteil über. Die einen waren am Meer, die anderen in den Bergen. Aber was er gesagt hat, jeder Anteil von euch ist gut. Gottes Erbarmen hört nie auf. Und auch, als ich wirklich gemerkt habe, dass das Auseinanderbrechen vom ISF-Zug vor 2 bis 3 Jahren, die Spaltung, die mich wirklich geschmerzt hat, habe ich immer wieder die Entscheidung getroffen, aber ich habe eine gute Zukunft. Und meine Geschichte hat das bestätigt. Es ist eine gute Zukunft. Ich habe so viele Felder in meinem Leben, meine Frau und meine Kinder sowieso, aber auch sonst einfach Sachen, natürlich das ISF Zentralschweiz immer an erster Stelle, aber auch das ISF College, das Movement, Sachen, die ich machen darf, und ich merke, hey, Gott hat eine gute Zukunft für mein Leben und hat auch eine gute Zukunft für dein Leben. Das Fünfte ist, ich warte und suche weiter. Das heisst am Schluss, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Vielleicht bist du immer noch in diesem Zerbruch. Deine Beziehung, die du darunter leidest, der Verrat, den du erlitten hast, was auch immer, hat sich vielleicht noch nicht geändert. Auch nach dem Klagen nicht. Klagen verändert ja nicht die Situation, es verändert dein Herz. Du gibst es Gott ab, du kannst dein Herz, deine Seele mal so richtig ausschütten. Du bist immer noch am Warten, du bist immer noch am Suchen. Aber Warten, das haben wir auch schon gelernt, ist immer etwas Aktives in der Bibel. Es gibt ein passives Warten, das ist Resignation. Es gibt ein aktives Warten. Ich warte, weil ich glaube, Gott greift ein. Und manchmal warten wir 20 Jahre oder 40 Jahre. Aber was wir hier sehen beim Jeremia, es ist gut, einfach zu warten und zu hoffen. Und dann ganz am Schluss heisst es, deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Also das sechste Prinzip ist, der Moment der Befreiung kommt. Du leidest, ja, aber der Moment der Befreiung kommt. Du bist einsam, ja, aber der Moment der Befreiung kommt. Du bist krank, ja, aber der Moment der Befreiung kommt. Der Moment der Befreiung kommt, das ist etwas, was du dir immer zusagen darfst. Das sind die Punkte, die wir hier sehen. Und ich glaube, wenn wirklich der Jeremia der Verfasser ist, was mir ja in der rabbinischen Tradition davon ausgeht, glaube ich, das sind seine Lebenslektionen, die er uns mitteilt. Der Mann ist durch so viele Schwierigkeiten gegangen. Und das Schöne ist ja am Buch Jeremia, dass er Anteil noch nehmen lässt. Also er gibt Einblick in sein Leiden, in seine Not, in seine Einsamkeit, in seine Verzweiflung, in seine Hoffnungslosigkeit. Und das sind seine Prinzipien. Auch in der Niedergeschlagenheit treffe ich eine Entscheidung. Ich lebe aus der Gnade von Gott. Gottes Erbarmen und Treue ist immer da. Gott hat eine gute Zukunft für mich bereit. Ich warte und suche weiter. Und der Moment der Befreiung kommt. Und ich möchte das zusprechen. Wenn du im Klageprozess bist, und es sieht mega schön aus mit diesen Zellen, ich habe das auch gesehen, wie sieht überall die Zettel. Das ist eine Zeit, das ist eine gute Zeit, das ist eine wichtige Zeit. Aber pack auch eine Gelegenheit am Schopf, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Güte und das Erbarmen Gottes hört nicht auf. Und dann haben wir die Lektion gelernt, die uns Klagelieder lernen wollen. Und dann können wir uns freuen auf die Lektionen von Hesekiel, die er lernen will, die wir nächsten Sonntag mit dir anschauen. Das sind auch wieder ein paar ganz, ganz spannende Lektionen. Komm, wir stehen doch noch miteinander auf, wir beten zusammen, die Band kann vorkommen. Ich möchte noch enden mit einem Vers, Klagelieder 5, Vers 21. Herr, bring uns wieder zu dir zurück, damit wir uns zu dir wenden. Mach unsere Tage neu, damit sie wie früher werden. Ja, Vater im Himmel, du siehst unsere Klagen, aber es ist immer Hoffnung bei dir. Es ist immer Hoffnung bei dir. Dein Erbarmen hört nie auf. Deine Güte ist jeden Morgen neu. Unsere Zukunft ist gut und der Moment der Befreiung kommt. Vielleicht geht er länger, als wir es denken oder als es lieb ist. Vielleicht ist das Leben trifft uns vielleicht härter, als es lieb ist. Aber wir möchten daran festhalten, wie es vermutlich der Jeremia, wenn er der Verfasser ist, gemacht hat. Wenn er sagt, inmitten von dieser Verzweiflung, von dem Jerusalem, wo in Gefangenschaft geraten ist, wo zerstört ist, wo die Finder den Tempel plündert haben, etwas, was Israelit schmerzt, mehr als alles andere. Inmitten von dem steht Jeremia auf und sagt, deine Güte hat kein Ende. Und dein Erbarmen hört nie auf. Deine Gnade ist neu jeden Morgen. Und Vater, ich bitte dich für die Leute, die Klagen reingeschrieben haben, dass das dürfte, dass die Entscheidung sein und auch das Gefühl sein, das sie heute mitnehmen dürfen, von dem Morgen. Ein Gott, der es erbarmt, der nie aufhört. Amen.